bei ProSiebenSat.1 war die Situation so, da hat man ein Produkt gebaut, einen Musik-Subscription-Service zum Beispiel, und launcht den. Und man launcht den um 7 Uhr morgens, weil man muss den um 7 Uhr morgens launchen, weil um 9 kommt ein Werbespot auf ProSieben. So, das sind natürlich Momente, wo du dann trotzdem Fernsehen auch damals jetzt schon nicht mehr so das Nonplusultra war, ist halt ein Massenmedium, wo du dann mit dem gesamten Team vorm Fernseher sitzt und auf einmal läuft ein Spot von einem Produkt, das du gebaut hast. Das macht einen absolut stolz.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Podcast-Folge von unserem Alumni-Podcast. Heute spreche ich mit Sören Ziems. Und Sören kann unter anderem auf eine erfolgreiche Karriere bei ProSiebenSat.1 zurückblicken, wo er auch an dem Aufbau von MyVideo beteiligt war. Heute hat er aber gegründet und im ersten Teil unseres Interviews geht es auch hauptsächlich um sein Startup Elva. Was genau sie machen, wie sie das machen und was Sören ganz konkret dabei antreibt. Einige Wochen nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, gab es allerdings spannende Entwicklungen und Elva ist in sehr, sehr schwieriges Fahrwasser geraten und musste am Ende auch Insolvenz anmelden. In einem geordneten M&A-Verfahren wurde dann aber ein Käufer gefunden und heute gehört Elva zu E.ON. Das hat uns veranlasst, nach diesen ganzen aufregenden Ereignissen noch einmal zu sprechen. Im zweiten Teil unseres Podcasts geht es dann darum, wie Sören und sein Gründerteam die schwierige Phase überstanden haben. Welche Learnings haben sie daraus gezogen und was würden sie heute anders machen? Aber wie haben sie es am Ende auch geschafft, den richtigen Käufer zu finden? Sören berichtet insgesamt extrem offen und ehrlich über seinen Karriereweg, insbesondere auch über Phasen, in denen es vielleicht mal nicht optimal lief. Am Ende hat er aber immer wieder den richtigen Weg für das Unternehmen oder für sich persönlich gefunden. Ich kann nur sagen, ich war extrem begeistert von Sören. Hut ab und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Sören, mega cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zurück an der HMS. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, wieder hier zu sein?
Ja, komisch ein bisschen. Also es ist jetzt schon über 10 Jahre her, als ich die Räumlichkeiten hier, ich glaube, das letzte Mal betreten habe. Und fühlt sich irgendwie heimisch an, aber doch ganz schön verändert. Es hat sich auch viel getan. Und es ist aber auf jeden Fall schön, mal wieder da zu sein.
Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, das haben wir schon festgestellt im Vorgespräch. Wir kommen beide aus Ostwestfalen und waren auf der gleichen Schule fürs Abitur.
Das stimmt, ja.
Und stell dir jetzt mal vor, du würdest zurück an die Schule kommen und dann wird ein älterer Lehrer von dir kommen und wird dich vielleicht fragen so, sag mal, was machst du denn jetzt so? Wie würdest du dem das dann erklären?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich war jetzt natürlich schon darauf vorbereitet, dass du mich das Klassischste fragst, so, was machst du? Und ich wollte schon starten mit, ich bin CPO bei und so weiter. Deswegen, ich versuche es jetzt mal anders. Ich würde dem Lehrer sagen, ich habe mit 2 weiteren Kollegen ein Unternehmen gegründet, mit dem wir versuchen, die Elektromobilität in Deutschland, in Europa voranzubringen, zu vereinfachen und dort insbesondere den Part des Aufladens von Elektroautos und in Zukunft dann auch den Part, wo man Elektroautos dazu nutzt, um regenerative Energien ins Stromnetz oder im Stromnetz eben zu speichern. Denn das ist eine der größten Herausforderungen im Bereich der regenerativen Energien. Sonne ist nicht immer da, Wind weht nicht immer. Das heißt, wir brauchen große Speicherkapazitäten. Und wir arbeiten daran, dass wir Elektromobilität heute einfach machen im Bereich Laden von Elektroautos. Auf der anderen Seite auch die Zukunft bauen, dass man mit Elektroautos eben seinen Beitrag zu einem dezentralen Stromspeicher schaffen kann. Und wir wollen diese riesige dezentrale Batterie aufbauen, die das Stromnetz stützt. Und dazu wollen wir ganz viele Elektroautos verwenden und die Fahrer überzeugen, damit zu machen.
Cool, ich glaube, dann hättest der ältere Lehrer auch verstanden, wenn, so wie du es jetzt erklärt hast.
Ich hoffe.
Wir können da gerne später nochmal drüber sprechen, freue ich mich auch drauf. Ich würde jetzt ganz gerne am Anfang nochmal so einen kleinen Schritt zurückspringen. Und zwar so ein bisschen zu deinem Studium. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, Digital Media im Bachelor in Bremen studiert.
Richtig.
Und bist danach dann an die Hamburg Media School gekommen für den Master in Digital- und Medienmanagement. Was würdest du denn sagen, so, was zeichnet die Hamburg Media School für dich aus?
Ich glaube, auszeichnen tut sie für mich vor allem ein sehr gebündeltes Wissen, was vermittelt wird, in doch relativ kurzer Zeit. Also es waren 2 Jahre, das hört sich jetzt gar nicht so wenig an, aber die Zeit ist relativ schnell vergangen, weil doch sehr, sehr viel Inhalt und auch sehr praxisnaher Inhalt quasi vermittelt wurde. Und ich glaube, das ist auch das, was besonders ist. Und ganz besonders fand ich immer, dass es anders als an der Uni ja ein Klassenverbund ist. Das heißt, man hat schon seine Kommilitonen, Kommilitoninnen und macht mit denen das alles durch, sagen wir so. Also manchmal ist es vielleicht nicht ganz einfach gewesen, diesen Wust an Stoff und Themen wirklich irgendwie mitzumachen, aber in so einer Gemeinschaft, in so einem Team, was sich zumindest auch damals bei uns entwickelt hat, hat das mega Spaß gemacht und da hat man sich auch gegenseitig dann mitgezogen. Und das macht die HMS für mich aus, also wirklich sehr klein in dem Sinne, als dass anders als bei einer Universität man jetzt nicht in einem Hörsaal sitzt mit 200 weiteren Studierenden, sondern dass man wirklich in ja, wie auf so einer Mission ist, mit seinem Jahrgang das Studium abzuschließen. Und das hat Spaß gemacht und in Erinnerung geblieben ist mir vor allem, ja, dass es sehr praxisnah war. Ich bin nie ein Freund davon gewesen, sehr theoretisch zu arbeiten oder zu denken. Das gab es natürlich auch, aber besonders spannend fand ich immer, dass die Dozenten dann wirklich aus der Praxis kamen, dass man neben dem Buch oder dem theoretischen Wissen halt wirklich ja so den Reality-Check bekommen hat. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, gewisse Dinge auch schon ja nach der HMS sofort zu verstehen.
Gibt es noch über dem Fachlichen hinaus besondere Erlebnisse, an die du dich noch gerne zurückerinnerst?
Ja, ich glaube, es ist immer so, dass man gerade, wenn man mit so einem Jahrgang so zusammengeschweißt ist, dass natürlich die ein oder andere Party da auch in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, die langen Abende, die man hier verbracht hat, teilweise Tage, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur in meiner Erinnerung so, aber bestimmt über 10 Stunden, 12 Stunden, wo man hier verbracht hat, das schweißt irgendwo zusammen und da bestehen halt jetzt auch immer noch Freundschaften. Also man ist immer noch in Kontakt und ich glaube, dieses Netzwerk an Menschen, die man kennt durch die HMS, sei es im eigenen Jahrgang oder in anderen, dass die Möglichkeit, einfach jemanden zu fragen, der in anderen Jahrgängen war, der jetzt bei anderen Unternehmen ist. Ich glaube, dieses Alumni-Netzwerk ist auch extrem wertvoll. Und woran ich mich erinnere, vielleicht noch, es kommt mir gerade in den Sinn, dass ich vor der HMS keinen Kaffee getrunken habe. Und irgendwann, ich glaube, im ersten Trimester oder so, ging da irgendwo kein Weg mehr dran vorbei. Da habe ich dann den Schritt gewagt und bin sofort auf schwarzen Filterkaffee eingestiegen, weil ich glaube, es doch an vielen Stellen doch sehr anstrengend war. Aber ich habe das nicht negativ in Erinnerung, sondern eher doch sehr positiv als eine positive Anstrengung.
Mhm. Und wenn du jetzt heute nochmal den MBA machen dürftest, würdest du irgendwie anders daran gehen? Würdest du irgendwas anders machen? Also mit anderen Worten, hast du irgendwie Tipps für jetzt Studierende, für die Studienzeit an sich?
Was ich anders machen würde? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde auf jeden Fall versuchen, viele Fragen zu stellen, wenn dort Leute dozieren, die wirklich aus der Praxis kommen. Also wir hatten, glaube ich, Rechtsvorlesungen, eigentlich sind Rechtsvorlesungen extrem unspannend, aber wir hatten Dozenten, die wirklich aus der Wirtschaft kamen und einfach super Stories auch drauf hatten. Und ich glaube, da nachzubohren, da nachzufragen, das ist, glaube ich, das, was einen richtig weiterbringt. Und das würde ich vielleicht anregen, noch mehr zu tun, gerade wenn es um die Leute geht, die jetzt vielleicht das Studium und das Dozententum hier eher als so die Zweittätigkeit haben und dann eigentlich wirklich tief in inhaltlichen Themen stecken. Und ich würde auch den Studierenden quasi raten, immer versuchen, auch die Lehrenden, sagen wir so, oder die Dozenten oder auch die Studiengangsleitung immer dazu zu motivieren, nah am Puls zu sein. Wir haben damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, große Teile, Fernsehen, Print etc. gehabt, obwohl schon relativ klar absehbar war, dass viele der Absolventinnen und Absolventen später wahrscheinlich eher in digitalen Bereichen arbeiten. Da auch wirklich immer vielleicht auch den eigenen Medienkonsum mit einzubeziehen und zu pushen, wirklich an die Cutting-Edge-Technologien, an die neuen Medienthemen zu gehen. Da würde ich auf jeden Fall motivieren.
Hat mir jetzt ja auch noch viel gebracht, dass du dich damals eingesetzt hast, dass solche Themen jetzt auch mit im Curriculum drin sind. Also danke nochmal dafür.
Das war ich bestimmt nicht alleine, aber ich glaube, das war der natürliche Lauf der Dinge.
Ja. Als du dann mit der HMS fertig warst, was war da deine größte Sorge bezüglich deines späteren Berufslebens? Hattest du irgendwie so Sorge vor irgendwas? Und falls ja, hat sich die dann gelöst oder war die überhaupt berechtigt, diese Sorge?
Gute Frage. So richtig Sorge an der Stelle, glaube ich, hatte ich nicht. Ich glaube, da steht man natürlich nach dem HMS-Studium dann erstmal so vor der Entscheidung, in welche Richtung möchte ich jetzt eigentlich gehen. Und ich glaube, das löst sich auch nicht unbedingt sofort nach dem Studium. Also ich habe die Zeit genutzt, noch so 2-3 Monate was zu tun, was ich aus dem Studium davor gelernt habe, nämlich tatsächlich noch zu programmieren, um einfach auch die Situation abzuwarten, was man dann annimmt für einen Job oder auf was man sich bewerben möchte und wo man sich versucht zu platzieren. Weil ich glaube, die Sorge, dass man keinen guten Job findet, macht einen relativ lahm und man sollte sich da irgendwo die Zeit nehmen. Und das hatte ich zum Glück damals schon die Ruhe, zu sagen, ich muss jetzt nicht nach einem Monat das erste Angebot annehmen, weil ich Sorge habe, dass ich nichts Besseres finde, sondern ich glaube, man sollte gerade im ersten Job versuchen, sich durchaus die Zeit einfach auch zu geben oder zu nehmen, die 1, 2, 3 Monate zu warten und dann merkt man, wenn eine Position kommt, die einen wirklich interessiert und wo man dann mit Leidenschaft starten kann. Das heißt, so richtig sorgenvoll war ich nicht, aber ich glaube, in der Retrospektive war das ein ganz guter Ansatz, da sehr entspannt zu sein, das Studium abzuschließen und dann erstmal zu schauen, okay, welche Welt öffnet sich jetzt?
Du bist dann gelandet bei ProSieben im Digitalbereich. Da warst du dann ja von 2010 bis 2016 in verschiedenen Rollen, Positionen bei verschiedenen Projekten aktiv, unter anderem auch bei MyVideo. Kannst du da mal so einen groben Überblick drüber geben, was du dort gemacht hast, wie du dort gelandet bist?
Ja. Ich bin bei ProSieben tatsächlich auch über einen Kontakt der HMS gelandet. Bin allerdings nicht direkt nach München unter Föhring, wo das Headquarter ist, sondern bin direkt nach Berlin zu einer Firma mit dem grandiosen Namen oder damals dem grandiosen Namen Magic Internet. Das klingt heute wirklich wie vergangene Zeiten, ist es ja auch, und hat da eigentlich eine tolle Chance gekriegt. Eigentlich das Beste fast, was man, finde ich, machen kann, wenn man so im Bereich Management sich möglichst schnell auch in der Praxis etablieren will. Ich bin als Referent der Geschäftsführung eingestiegen bei dieser Firma, die unter anderem MyVideo betreut hat oder MyVideo ja letztendlich Herausgeber für MyVideo war, so gesprochen. Und habe da einfach super viel lernen können, wie eine junge Firma tatsächlich funktioniert, mit der Besonderheit, dass sie bei ProSieben verankert ist, was einem erstmal ein sehr weiches Bett schafft, auf der anderen Seite doch noch so ein kleines Satellitenboot ist einer großen Organisation, wo man dann doch deutlich mehr machen durfte und konnte, als das vielleicht in einem großen Unternehmen ist. Bedeutet, bei MyVideo bin ich sofort eingestiegen. Manuel, mein damaliger Chef, für den ich gearbeitet habe, hat mir sofort Verantwortung übergeben. Ich glaube, von Manuel habe ich das meiste wahrscheinlich in meiner Karriere gelernt. Sowohl, was man macht und auch, was man nicht macht. Das muss man auch lernen. Aber ich glaube, war so mein erster und wahrscheinlich auch wichtigster Mentor, weil die Lebenswirklichkeit oder die Arbeitswelt in der Realität sieht dann doch immer noch ein bisschen anders aus und man muss sich da durchkämpfen, gerade wenn man auch als HMS-Absolvent meistens in ganz gute Positionen startet und in kleinen Unternehmen, Startups, das war damals eigentlich fast noch ein Startup, muss man sich dann auch seine Rolle irgendwo erkämpfen. Da gibt es das nicht, dass man einen Titel hat und man hat automatisch dann die Reputation, sondern da ging es auch darum, tatsächlich sich die Sporen zu verdienen und auch das machen zu können, was man wollte. Und das kam mir sehr entgegen. Wir haben damals MyVideo gehabt als eine der erfolgreichsten Websites in Deutschland. Wir waren Nummer 11, Nummer 9, Nummer 10, je nachdem, nach Rankings. Das heißt, weit über 10 Millionen Unique User in Deutschland. Also ein Riesenpotenzial. YouTube war noch nicht so riesig. Das heißt, als ich begonnen habe, ging es immer noch um das Battle. Haben aber dann, und das war ganz spannend, konnte ich eben die Entwicklung mitbegleiten von eigentlich einer Community-getriebenen Plattform, wo jeder seine Videos hochlädt, hin zu eigentlich einer Video-on-Demand-Plattform, die werbefinanziert ist. Also Inhalte, die professionell sind, die werbevermarktet werden, von ProSieben, eigens eingekaufte Lizenzen etc. Und damit waren wir mit MyVideo, auch wenn man es heute kaum noch kennt, schon eine, ja, so sehr stark Pionier, haben US-amerikanische Serien, weiß ich noch, Sons of Anarchy, das erste Mal in Deutschland tatsächlich vor einer TV-Ausstrahlung online gehabt. Also war eine sehr spannende Zeit im Shift zu tatsächlich jetzt auch Streaming-Plattformen, wie das Netflix ist oder wie das eine Amazon Video ist, was damals alles so noch nicht existent war. Und das war sehr spannend und die Chance war halt einfach auch viele weitere Produkte aus MyVideo entstehen zu lassen. Es ging weiter, dass ich dann gemeinsam dort einen Musik-Subscription-Service aufbauen durfte, hieß damals Empire. Das war ein, ja, zeitgleich zu Spotify auch sehr, sehr nah zeitlich ein Music Subscription Service, den wir auch vom Blatt Papier aufgebaut haben. Und ich konnte da tatsächlich da werken, wo ich gerne sein wollte, nämlich ja, Ideen umzusetzen. Also Ideen an sich sind relativ wenig wert, aber die Umsetzung, die hat mir immer Spaß gemacht, Dinge dann wirklich an diese 10 Millionen Unique User zu bekommen und zu gucken, was passiert, war damals schon super spannend und hat einfach sehr, sehr viel gelehrt, sagen wir so. Mhm. Und genau, weiter ging es irgendwann, dass ich dann doch den Sprung in eine Corporate-Rolle gemacht habe. Ich bin also nach Unterföhring, habe dort den Director Strategy bei der ProSiebenSat.1 Digital übernommen, konnte da dann auch die Corporate-Welt verstehen, die auch super spannend ist. Hat mich nicht so gereizt, weil das, was man dort macht oder vornehmlich macht, ist doch sehr viel Desk, sehr viel Konzept, sehr viel Präsentation, sehr viel Analyse. Und meistens scheitert es dann so ein bisschen an der Umsetzung, die man dann entweder nicht mehr selber unter Kontrolle hat oder durch sehr viele Gremien muss. Das heißt, da war mir der Weg immer zu weit, Dinge vorzubereiten, durch Gremium zu kriegen, um sie dann umsetzen zu können. Ich war immer schon, auch wenn ich damals nicht selber gegründet habe, war immer schon sehr hands-on und wollte Dinge, die man beschlossen hat, dann auch sofort umsetzen. Und war trotzdem sehr spannend, Corporate-Welt zu verstehen, aber war letztendlich nur ja, ein kleiner Ausflug, den ich auch nicht bereue, aber der gezeigt hat, dass ich am Ende mehr von meinem Arbeitstag brauche und weiß, dass ich was geschafft habe, was auch Dinge verändert. Und das kommt manchmal ein bisschen kurz in großen Konzernen.
Du hast es ja dann verschiedene Stationen auch mit MyVideo und so weiter. Woher wusstest du denn dann immer, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um irgendwie den nächsten Schritt zu gehen oder zu einem neuen Projekt zu wechseln? War das immer so, dass du selbstbestimmt das gesagt hast, ich möchte das jetzt gerne machen? Oder kamen da Leute auf dich zu und haben dich gefragt, ob du das machen kannst? Oder war es immer unterschiedlich?
Ich glaube, sehr unterschiedlich war es. Also es gab dann nochmal so einen Wendepunkt, glaube ich. Ich war in Unterföhring, Vorstände hatten auch gewechselt und das Thema MyVideo war damals, ja, stand schon so vor so einer strategischen Neuausrichtung. Es war nicht ganz klar, wie entwickelt sich MyVideo weiter. Es gibt starke Sender-Websites, es gibt Streaming-Plattformen etc. Und da bin ich tatsächlich gefragt worden, weil ich einfach das Unternehmen und auch die Berliner Organisation, das war damals als in Berlin, gut kenne, ob ich nicht mir vorstellen kann, dann in einer ja, leitenden Funktion zurück nach Berlin zu gehen, sprich Geschäftsführer zu werden. Und das ist tatsächlich als Idee an mich herangetragen worden. War ich erstmal gar nicht so überzeugt davon, weil ich ganz klare Vorstellungen eigentlich hatte, wie eine Strategie für MyVideo eigentlich nur aussehen kann. Denn letztendlich hat sich MyVideo immer mehr dahin entwickelt, einfach sehr stark, ein sehr, sehr starkes Produkt für Werbekunden zu sein. Aber das, was schon damals mich eher bewegt hat, ist, was ist der Kundennutzen? Also was macht dem Kunden Spaß? Was macht den Zuschauerinnen Spaß? Was müssen wir eigentlich machen an Produktneuheiten, an Technologie, an Produktinnovation? Und mit dem Mandat, dann nach Berlin zurückzugehen, habe ich die Chance bekommen, ja, eigentlich eine viel zu große Aufgabe damals zu übernehmen, für die ich gefühlt eigentlich noch gar nicht bereit war, aber da wurde man dann einfach so reingeschmissen. Und zwar hieß das eigentlich, MyVideo und die Organisation komplett zu restrukturieren, neue Geschäftsfelder zu identifizieren, letztendlich auch MyVideo nicht mehr fortzuführen und in ein neues Produkt, in neue Geschäftsfelder zu überführen. Was ich dann gemacht habe, mit viel Spaß, wo es, glaube ich, die größte Lernkurve gab und die ist gar nicht fachlich oder inhaltlich von Themen, sondern wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie bekommt man ja auch negative Themen umgesetzt, die trotzdem ordentlich kommuniziert sind, die fair ablaufen. Und wie bekommt man ja einen Spirit in eine Organisation, die so ein bisschen eingeschlafen ist? Und diese Firma quasi zu verändern und die Firma in eine Zukunft zu führen, das war eine super spannende Herausforderung, die auch eher ja, psychologisches Geschick, glaube ich, brauchte als jetzt klassische Management-Skills. Wobei, ehrlicherweise sind das die Hauptmanagement-Skills, die man braucht. Ja. Ich glaube, das ist etwas, ja, wo sich auch die Welt, glaube ich, neueren oder frischen Unternehmen ganz anders bewegt als in alten, wo das Konzept von Management oder Leadership einfach diametral anders ist. Und ich kam immer schon so als Exot dort rein. Ich war nie der hierarchische Manager, der Ansagen gemacht hat, die dann umgesetzt werden, sondern ich bin eigentlich von Tag 1 immer der Meinung gewesen, dass kollektive Intelligenz wichtig ist und dass man gemeinsam Dinge entwickeln muss und dass im Zweifel ich als Chef dann damals die Entscheidung gar nicht selber treffen sollte, sondern habe allen Mitarbeitenden immer gesagt, wenn ich die Entscheidung treffe, ist das wahrscheinlich die schlechteste Idee. Mhm. Das mache ich irgendwann, weil es die Aufgabe ist eines Geschäftsführers. Aber idealerweise treffen die Teams die Entscheidungen, die tatsächlich auch die meisten Informationen, das meiste Wissen dazu haben. Und somit war die Veränderung von MyVideo nicht nur eine Veränderung von einem Geschäftsmodell, sondern eigentlich eine komplette Umstülpen einer hierarchisch organisierten Struktur in eine Organisationsform, die damals auch so noch sehr neu war, also interdisziplinäre Teams, die eigenverantwortlich Themen bearbeiten. Sehr, sehr spannende Zeit, sehr viel gelernt, wie man sowas macht und wie man Organisationen mit über 40, 50 Mitarbeitern einfach mal sämtliche Hierarchien köpft und also nicht die Menschen, sondern die Struktur und ganz andere Arbeitsweisen einfügt und das in eine komplette agile Welt übersetzt. Und das hat mir super Spaß gemacht. Zusammen passt das wunderbar mit agiler Softwareentwicklung und Produkten. Und so ist das auch recht erfolgreich geendet, dass wir ein eigenes Produkt rausgebracht haben und dieses Produkt dann an einen US-Investor rausverkauft haben aus ProSieben. Die Firma heißt Pluto TV, die gehört heute zu Viacom. Und dort habe ich dann noch das erste Jahr Europageschäft mitgemacht. Und dann war für mich die Lernkurve oder auch die Option einfach dann irgendwann auch zu Ende.
Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn man so starke Veränderungsprozesse in einem Unternehmen managt, begleitet?
Ich glaube, man unterschätzt die Zeit, die es braucht. Man kann zwar neue Strukturen einführen, relativ schnell. Eine Organisation ist aber trotzdem sehr träge. Und ich glaube, die Zeit, dass man ein Unternehmen von einer eher klassischen Struktur in eine mobile, agile Setup bringt, da kann man sagen, da braucht man 6 Monate. Also nach allem Learning, das funktioniert nicht in 2 oder 3, was man sich so vorstellt, sondern das dauert. Und ich glaube, dass es mit sehr, sehr viel, man muss verstehen, dass es mit sehr, sehr viel Angst zu tun hat von Mitarbeitenden. Denn ich glaube, die Veränderung, die eigentlich jeder immer wünscht, die ist eben nicht gewünscht, wenn sie die eigene Person betrifft. Das ist so ein typisches Phänomen. Das heißt, sich selbst verändern ist immer schwieriger als Veränderung der Organisation fordern. Das kommt aber einfach extrem miteinander. Und das ist eine Schwierigkeit, wo man ja sehr stark als Coach, als Zuhörer im Bereich des Managements agieren muss. Man kann sich da eigentlich vielleicht noch 30% seiner Zeit für inhaltliche Themen widmen. 70% geht es darum, die Fühler auszustrecken. Wo hakt's? Was sind die Sorgen? Und das muss man ernst nehmen. Wenn man das nicht tut, dann funktioniert so eine Organisation nicht, weil so eine Organisation, wie wir sie gebaut haben und wie sie, glaube ich, in vielen Unternehmen heute versucht wird zu praktizieren, basiert auf Vertrauen. Und da bringt es nichts, eine Struktur von oben quasi aufzudoktrinieren, sondern man muss sie gemeinsam mit dem Team leben. Und das ist schwieriger, als man sich das manchmal vorstellt. Das ist definitiv das Learning.
Ja, das wird ja auch nochmal spannend in der Ideenfindung zu deiner Gründung jetzt. Habe ich gelesen, dass da auch die Methode, wie diese Idee entwickelt wurde, auch sehr gemeinschaftlich war mit dem ganzen Team zusammen. Da können wir gleich gerne noch drüber sprechen. Was ich vorher noch gerne wissen würde, so 2010, als du dann bei ProSieben gestartet bist, war ich so 12 Jahre alt. Und MyVideo kenne ich natürlich noch so ein bisschen aus der Erinnerung. Aber was würdest du denn sagen, was war das damals für eine deutsche Medienlandschaft auch? Also wie war da die Stimmung? Irgendwie war da so die Euphorie für die neuen digitalen Geschäftsmodelle dann auch bei den großen Medienunternehmen in Deutschland da? Oder wie würdest du es jetzt aus heutiger Sicht beschreiben?
Ich glaube, damals war es schon so, dass das Geschäft gerade von der ProSiebenSat.1 ganz klar TV war. Und dass das natürlich auch an den Umsätzen gemessen der Faktor war, an dem auch nicht gerüttelt wurde. Und es war damals eine sehr, sehr starke Trennung, die, glaube ich, heute sogar in Teilen noch existiert, dass man sagt, wir haben ein Geschäft, das ist TV, und wir haben ein Geschäft, das ist irgendwie digital. Ja. Und da kommen viele Medienhäuser, glaube ich, auch in der heutigen Zeit nicht so wirklich raus. Vor allem, wenn es darum geht, dass ja eigentlich crossmediale Produkte angeboten werden, sehe ich zumindest so aus der Außenperspektive auch in den Medienhäusern heute oftmals nur so ein Feigenblatt, dass man zusammenarbeitet. Es sind dann doch noch andere Abteilungen, die sind vielleicht ein bisschen enger aneinander gerückt, aber letztendlich die Ziele oder die Maßgaben, die sind dann doch teilweise anders, und das schafft dann meistens kein einheitliches Bild. Das war damals noch viel stärker. Es gab natürlich RTL, es gab ProSieben, das waren die zwei großen Medienhäuser. Und ProSieben war immer etwas, ich sag mal, avantgardistischer, wenn es um neue Geschäftsmodelle, neue Online-Units. MyVideo wurde gekauft von ProSieben. Das heißt, man hat früh versucht, sich quasi auch Technologie und digitale Medien quasi einzukaufen. Letztendlich war es aber nach meiner Einschätzung natürlich eher so eine Art Testballon rauszufinden, was eigentlich mit diesen neuen Geschäftsmodellen zu verdienen ist. Es wurde immer stärker, als natürlich auch Werbekunden den Drang verspürt haben, stärker ins Digitale zu gehen. Was man aber damals noch sehr stark gemerkt hat, ist, dass, ich sag mal, der Großteil des Medienkonzerns eigentlich eher versucht, das Geschäft klein zu halten. Das ist, glaube ich, das, was man heutzutage in allen Industrien sieht. Wenn wir gleich zum Thema Elektromobilität kommen, dann versuchen natürlich auch deutsche Autobauer, haben es zumindest in den letzten Jahren immer wieder versucht, diese Entwicklung eben zu verlangsamen, dass das passiert, dass wir elektrisch Auto fahren. Ich glaube, damals war es auch so, man versucht das Bestandsgeschäft, was einfach gut funktioniert, halt in keiner Weise zu schädigen und vergisst dabei, dass das dann irgendwann wie ein Schlag passiert. Und ich glaube, dass das jetzt auch für die großen Medienhäuser natürlich immer weiter zur Herausforderung wird, weil man, und das würde ich jetzt mal so behaupten, die echte Produkt- und Digitalkompetenz auch heute nicht in den Medienhäusern hat.
Mhm. Und das ist auch oft das Problem, dass das bestehende Produkt auch immer noch so rentabel ist und immer noch gut funktioniert, dass es vielleicht auch nicht so der Schmerz so groß ist, dass man jetzt unbedingt in die neuen Felder reingehen muss, ne?
Ich meine, es lässt sich eigentlich auf eine Sache runterkürzen und da kannst du eigentlich fast alles aus der, das ist jetzt eine große Ankündigung, fast alles in der Wirtschaft drauf runterkürzen. Sofern die handelnden Manager oder Positionen natürlich ihre eigenen Zielvorgaben der nächsten 2-3 Jahre sehen, dann entscheiden die ganz rational das, was für ihre eigenen Ziele am besten ist. Und zwar nicht, was vielleicht für die Organisation oder das Unternehmen am besten ist, sondern es wird entschieden, was für einen persönlich das Beste ist, natürlich in der Position, die man ja meistens behalten will. Oder, das ist eben auch oft der Fall, was für den Aktienkurs das Beste ist. Und da sind eben die Stories, die langfristiger sind, immer schwerer zu verkaufen, als die kurzfristig sind. Und du willst vielleicht nicht der CEO eines großen Medienunternehmens sein, bei dem die Umsätze erstmal um 40% einbrechen, aber in 10 Jahren du doppelt so viele Umsätze machst. Da hast du nichts mehr von. So, ich glaube, das ist ein grundsätzliches, ja, nicht Problem, aber es ist eine grundsätzliche Prämisse, mit der man, glaube ich, arbeiten muss, wo man rausfinden muss, wie kann man Zielmodelle oder wie kann man auch Unternehmen anders aufstellen, um sie zukunftsfähig zu machen. Ich glaube, da sind halt aktuelle Performance-Messungen oder auch Erfolgskennzahlen einfach die falschen.
Mhm. Kommen wir zu deinem aktuellen Job. Du hast vorhin ja schon erzählt, was ihr ungefähr macht. Kannst du noch mal so einen groben Überblick geben, wie groß ihr jetzt schon seid mit dem Startup, Umsatz, Mitarbeiter, dass man da so ein bisschen eine Größenordnung bekommt?
Ja. Was machen wir eigentlich? Wir haben gesehen, und das haben wir, ja, eine Art Prozess, kann ich gleich noch mal was dazu zu erzählen, wie wir drauf gekommen sind, herausgefunden, dass es, ja, anders als in den ganzen Jobs, in denen ich vorher tätig war und Produkte gebaut habe, wir es hier mit einem echten Problem zu tun haben, mit einer echten Herausforderung. Weil ich glaube, gesellschaftlich ist es angestrebt und auch gewünscht und ist vielleicht ein bisschen defensiv formuliert, ist es nötig, dass wir nachhaltiger Mobilität bekommen, weil Mobilität eben auch einen großen Anteil an CO2-Ausstoß, an eben mit Technologien und ich sag mal klassischen Antriebsformen, Benzin, Diesel etc. einfach nicht in eine Richtung steuern, die für unseren Planeten gut ist. Und Elektromobilität ist nicht ein Problem der Hardware. Also die Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind, sind durch die Bank super. Das macht Spaß, in den Autos zu sitzen. Es macht Spaß, mit den Autos zu fahren. Ich glaube, das ist kein Problem. Das Problem ist, dass der Switch von einem, der vielleicht einen Diesel fährt, zu einem Elektroauto immer noch ist heutzutage. A, erste Frage, ja, wie weit komme ich denn damit? Das haben wir einigermaßen gelöst. Aber B, das ist mir zu kompliziert. Wo muss ich denn dahin, das wieder aufzuladen? Ich habe zu Hause keine Wallbox und kann mein Auto nicht aufladen. Und wir haben dieses als Herausforderung gesehen und haben gesagt, das Fahren eines Elektroautos macht Spaß und wir wollen schauen, dass alles drumherum genauso viel Spaß macht. Es soll also keine Ausrede geben für jemanden zu sagen, ich gehe nicht auf ein Elektroauto, mein nächstes Auto wird kein Elektroauto. Und haben gesagt, wir können unsere Technologie und Produkt-Know-how einfach dafür einsetzen, Laden deutlich einfacher, eleganter, stressfreier zu gestalten, sodass es im Endeffekt positive und spaßige Erlebnisse gibt. Denn heutzutage ist es leider so, und das ist nicht gut. Wir versuchen das zu lösen, versuchen es auf unsere Weise zu lösen, dass wenn man mit einem Elektroauto an eine Ladestation fährt, man die Chance hat, 10-15%, dass der Ladevorgang nicht funktioniert. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter Dissatisfier, sagen wir mal. Mitunter auch ein Grund, warum jemand sagt zu seinem Freund, zu seiner Freundin, pass auf, kauf dir kein Elektroauto, ich habe jetzt schon die Nase voll, ich bin da gestrandet und kam da nicht weg. Und wir versuchen mit einer App das Problem zu lösen. Wir gehen da sehr datenbasiert dran. Wir bewerten die Ladestation in Realtime. Das heißt, in unserer App Elva kannst du sehen, wie die Ladestationen um dich herum funktionieren. Wir bewerten die. Wir haben Machine Learning Algorithmen im Einsatz, um einfach vorherzusagen, wie erfolgreich dein Ladevorgang dort wird und wie sehr die Station zu dir passt. Mhm. Für jeden, der Elektroauto fährt, der wird sofort verstehen, warum das nötig ist. Der das noch nicht tut, der bekommt einfach ähnlich vielleicht wie bei einem Yelp oder bei einem Google einfach, wenn man zu einem Restaurant geht, guckt man vorher, ob das gut ist oder nicht. Ja. Das gibt es im Bereich Elektromobilität noch nicht. Und die Konsequenz ist ähnlich schlimm, wenn man zu einer Station fährt, die nicht funktioniert, wie wenn man zum Restaurant fährt, wo vielleicht das Essen nicht gut ist.
Ja, und wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Das Geschäftsmodell für die Startup habt ihr zusammen mit einem schon bestehenden Team entwickelt, habe ich gelesen.
Richtig. Es ist, ich bin nach einiger Zeit, nachdem ich auch bei Pluto TV raus bin, zu der Firma gekommen, aus der Elva entstanden ist. Es ist daran, dass ich die beteiligten Personen im Management gut kannte, auch schon zusammengearbeitet haben und wir dann irgendwann gesagt haben, lass uns irgendwie weiter was zusammen machen. Damals noch mit anderen Ideen, es war eine Agentur, wo klassisch große Projekte softwareseitig begleitet wurden. Das Team war aber so toll und so gut aufgestellt, kulturell auch, dass es eher eine Gruppe Freunde war, als dass das jetzt irgendwie ein zusammengewürfeltes Team ist. Und es war immer das Verlangen, warum machen wir nicht was Eigenes? Weil es ist natürlich immer einfach, wenn man für Kunden im Agenturmodell arbeitet, zu sagen, ja, der Kunde hat das am Ende nicht richtig umgesetzt, nicht richtig vermarktet. Wenn die es genauso gemacht hätten, wie wir das gesagt haben, dann wäre das durch die Decke gegangen. Das ist natürlich immer sehr einfach, da kann man sich immer hinter verstecken. Ja. Aber alle bei uns hatten irgendwie den Anspruch zu sagen, nee, wir wollen das mal beweisen, dass wir das besser machen können, dass wir Produkte besser bauen können, dass wir Technologie besser und moderner aufsetzen können und haben dann die Situation bekommen, das zu tun, durch Corona. Wir hatten damals drei große Kunden. Der eine richtet eine Fußball-Europameisterschaft aus, die dann verschoben wurde. Der andere richtet Fußballspiele in Deutschland aus. Und der oder die dritte hat ein großes Reiseunternehmen. Das heißt, in einer Woche im Februar, glaube ich, 2020, war es soweit, dass all diese Projekte verschoben oder on hold gesetzt wurden. Und wir uns dann überlegt haben, hey, ist das nicht die Chance, jetzt endlich etwas anders zu machen? Weil die Firma war sehr erfolgreich, hat gute Gewinne erzielt. Da überlegt man sich halt, okay, wollen wir jetzt ein Pivot machen und eine Produktcompany werden? Mhm. Corona hat uns dann quasi den Tritt in den Hintern gegeben, zu sagen, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Lass uns jetzt unsere Fähigkeiten einsetzen, was Gutes, was Nachhaltiges zu entwickeln, was die Welt braucht, so wie man das immer versucht. Und haben begonnen, uns einfach mit den Problemen unserer Zeit zu beschäftigen. Und das haben wir tatsächlich relativ lehrbuchartig, zumindest sehr, sehr methodisch aufgesetzt und haben uns in verschiedenen Phasen unterschiedliche Herausforderungen unserer Zeit angeguckt. Von Freedom of Speech, wo es dann eher um Ledger-Technologien, Blockchain ging, wie kann man sowas optimieren? Nachhaltiger Mobilität war immer schon dabei, wie kann man vielleicht auch Landwirtschaft und nachhaltigen Konsum fördern. Also sehr viele unterschiedliche Bereiche, alle ganz klar mit einem nachhaltigen Gedanken. Also natürlich wollen wir ein Unternehmen haben, was erfolgreich ist, was Gewinne erzielt und irgendwann viel wert ist. Es ist aber ja ein klarer zweiter Strang, der sagt, es sollte auch was sein, wofür man morgens gerne aufsteht und wo man sagt, damit verändern wir auch was. Und ich glaube, das haben wir momentan in ganz vielen Unternehmen, dass neben der, sagen wir, Gewinnoptimierung, die immer auch da sein sollte, weil sonst funktioniert aus meiner Sicht so ein Unternehmen nicht effizient, gibt es immer noch einen zweiten, mindestens gleichgestellten Ziel, dass das, was man macht, dann auch etwas ist, was verändern kann. Und dann sind wir irgendwann tatsächlich auf den Punkt gekommen der Elektromobilität. Wir hatten die Idee, haben gedacht, okay, lässt sich das überhaupt umsetzen, so schnell so viele Ladestationen irgendwie in eine App zu bekommen und besser zu machen als alles das, was auf dem Markt existiert. Haben Mitarbeiter Elektroautos geliehen oder sich leihen lassen und in die Wildnis geschickt und haben dann verstanden, wir haben hier ein echtes Problem. Und ja, seitdem sind wir gut gewachsen, wir sind seit anderthalb Jahren auf dem Markt, sind mittlerweile über 50 Personen, die an Elva arbeiten oder mit Elva arbeiten und kommen jetzt auch so langsam mit unserem eigentlichen Ziel, nicht nur des Ladens von Elektroautos um die Ecke, sondern mit der langfristigen Vision einer dezentralen Powerbank, also der Verknüpfung von allen Elektroautos zu einem dezentralen Speicher, der uns bei den regenerativen Energien hilft und dazu eben eine technische Basis zu liefern. Und das ist maximal spannend, weil diese Märkte alle nicht existieren. Der Energiemarkt muss verknüpft werden mit dem Mobilitätsmarkt. Da gibt es unglaublich viele Herausforderungen, unglaublich viele Hürden. Aber wir haben da Spaß dran, uns da durchzusetzen. Ja.
Ich finde, man merkt auch total, dass das ein Thema ist, wo du irgendwie für brennst und was du gerne machst. Was ich mich so ein bisschen im Voraus gefragt habe, wenn man jetzt sagt, wir haben schon ein Unternehmen mit einem Team und wir geben jetzt einen Ideenfindungsprozess frei und verschiedene Themen, dass man dann so ein bisschen Sorge hat, was ist denn, wenn am Ende da was bei rauskommt, was ich gar nicht so gerne mache. Oder wo ich gar keine Lust drauf habe, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, weil häufig, wenn man gründen möchte, ist ja auch so der Ratschlag, erstmal finde dein Warum und überleg dir, warum du das machen möchtest. Da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, was ist denn, hast du da keine Sorge vor, dass da was rauskommt, was dir irgendwie gar nicht gefällt? Oder habt ihr das schon dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass ihr schon so bestimmte Nachhaltigkeitsthemen hattet?
Wir sind tatsächlich super offen rangegangen. Ich glaube, ich hatte großartige Ideen, die ich alle viel besser fand am Anfang. Aber durch das kollektive Arbeiten an diesen Ideen kam irgendwann natürlich raus, dass auch, es kommt ja ein bisschen was zusammen. Es muss eine Idee sein, die catcht. Und das war sie dann von Anfang an, nachdem man es ausprobiert hat, wie schwierig es ist. Es muss aber auch eine gewisse Opportunity geben im Markt, weil es soll ja irgendwo auch erfolgreich sein. Und wir hatten eigentlich keine Sorge, dass das eintritt, weil dass jetzt irgendetwas dabei rauskommt, was uns nicht zusagt. Es war tatsächlich am Ende ein Voting von ganz vielen unserer Mitarbeitenden. Und wir waren da super offen und eigentlich sorgenfrei, weil wir mit allen in der Diskussion waren und einen Konsens auch darüber gefunden haben, was das ist, was wir machen wollen. Und das hat sich irgendwann so gut angefühlt, dass die Stimmung so auf dieses Thema gekippt ist, dass alle dafür gebrannt haben, was auch ein eindeutiges Zeichen ist, dass das funktioniert. Denn das Problem ist ja eher andersrum. Wenn du gründest und du hast ein Team, aber das Team findet deine Idee blöd, dann hast du eine tolle Idee, aber hast keine Umsetzung. Und wie kriegst du das zusammen? Indem du es maximal versuchst, gemeinschaftlich herauszufinden und zu entscheiden. Und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Und ich glaube, alle waren mit der Entscheidung super happy. Und wir haben dann echt schnell losgelegt und schnell Dinge auf die Straße gebracht, tatsächlich im wahrsten Sinne, die einfach auch gezeigt haben, dass wir schnell dort etwas verändern können. Und es war aber auch wieder ein Experiment. Also ich glaube, meine Karriere oder das, Karriere klingt immer so ein bisschen hochtrabend, also das, was ich gemacht habe, ist oft aus, lass es uns einfach probieren. Also was soll schief gehen? Ich habe jetzt immer wenig Angst davor, Dinge auszuprobieren, wo ich vielleicht sogar vorher denke, ob das gut wird. Ausprobieren ist besser, als irgendwie zu glauben, man hätte den Stein des Weisens und man weiß, wie man es macht. Dann lieber drei Dinge ausprobieren und gucken, ob es klappt. Und bei Elektromobilität war das auch das Thema. Die letzte Phase war ein MVP, also wirklich etwas, was funktioniert, nach draußen bringen. Und wir haben dann innerhalb von 6 Wochen so ein geniales MVP schon geschafft, dass die ersten fremden Menschen mit unserer App geladen haben, dass wir gesagt haben, okay, da stehen alle Zeichen auf grün. Wir hätten es dann noch abbrechen können, aber haben gesagt, nee, die Entscheidung ist gefallen, da geht's jetzt weiter.
Mhm. Und ihr hattet dann ja auch schon vorher mit der Agentur Gewinne gemacht und hattet auch ein bisschen Kapital,
ja,
und habt euch dann trotzdem aber entschieden, nochmal auch Investoren reinzunehmen. Wie war da so der Entscheidungsprozess?
Ich glaube, zwangsmäßig. Also wenn man ein ganz neues Geschäftsfeld, was eine Direct-to-Consumer-Brand ist, aufbaut, dann hat man Anlaufkosten, die einfach nicht sofort durch Umsätze sich widerspiegeln. Also das wäre ja eine Traumsituation, etwas zu finden, was sich sofort refinanziert. Wir hatten einen gewissen Kapitalstock, mit dem wir das MVP und die ersten Schritte gemacht haben, haben dann aber relativ schnell Kapital auch von weiteren Investoren, kleinen Family Offices, Angel etc. aufgenommen, um weiter wachsen zu können. Denn ich habe dir gerade gesagt, wie viele Menschen wir sind. Die arbeiten natürlich auch nicht alle umsonst für uns, eher keiner, was auch ganz, ganz natürlich richtig so ist. Und dementsprechend hat man eine gewisse Burnrate, die man erstmal wieder refinanzieren muss. Und das, was wir gerade im Bereich Forschung und Entwicklung planen, also die Batterien der Fahrzeuge auch zum Entladen von Strom, also Aufladen im Sinne von, es gibt eine Überkapazität im Strommarkt, Entladen, es gibt eine Unterkapazität. Dazu braucht es auch viel Investition, gerade in solche Forschungsprojekte. Und deswegen brauchen wir weiter und suchen weiter Kapital und werden das über die nächsten Jahre auch weiter tun müssen. Dahinter steht allerdings ein Milliardenmarkt, der natürlich im Bereich der Energiewirtschaft liegt. Und das wird weiterhin ein spannender Weg, weil wir auch jetzt quasi mit einem Produkt, einem Mobilitätsprodukt am Markt sind, was eigentlich schon darauf abzielt, in eine Sektorkopplung Energie und Mobilität zu wandern. Sprich, bei uns wird alles immer wieder sich verändern. Und ich glaube, das ist gut, eine Organisation zu haben, und die haben wir, die mit ständiger Veränderung umgehen kann.
Du bist jetzt ja CPO. Was genau sind so deine Aufgabengebiete und wie viel Prozent der Woche hast du vielleicht für welche Bereiche, die du verwenden musst oder verwenden darfst?
Verwenden darf. Also die liebste Zeit, die ich verwende, ist das, wo tatsächlich, wofür das P steht im CPO, nämlich Chief Product Officer, wenn es darum geht, Produktfunktionalitäten zu schauen, was macht Kundinnen und Kunden Spaß, was brauchen die, mit Kunden zu sprechen. Wir haben eine relativ große Beta-Community, mit denen ich in WhatsApp Gruppen chatte, also wirklich sehr eng an unseren Kundinnen und Kunden dran bin. Und am liebsten überlege ich mir, wie unsere App, die im Markt ist, auch noch besser werden kann oder die Produkte, die wir haben. Als CPO bin ich ganzheitlich verantwortlich dafür, für die Produkte, mit denen wir am Markt sind, dass die den Kundinnen und Kunden gefallen, dass die damit was anfangen können und einen Mehrwert darin sehen. Weil nur wenn es diesen USP gibt und der ist bei uns nicht der Preis, das ist immer einfach zu sagen, ich mache ein Produkt und ich bin einfach der günstigste. Das ist einfach, sondern wir gehen eher im Bereich der Qualität, und da muss man halt wirklich mit dem Produkt extrem gut sein, um zu überzeugen, dass jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, um das eigene Produkt zu nutzen. Und neben dem inhaltlichen Produktthemen bin ich natürlich hauptsächlich im Austausch mit Produktmanagern, Produktownern, die in einzelnen Teams Teilbereiche der Produkte entwickeln, versuche, denen ein guter Sparringspartner zu sein. Weil bei uns auch ganz klar steht, dass die Teams eine hohe Eigenverantwortung haben, Dinge selber entscheiden, auch über das Produkt, wo ich es nicht entscheide. Ich werde gerne gefragt, ich diskutiere gerne mit. Die Entscheidung müssen die Teams mitnehmen und müssen sie begründen und auch zeigen, dass das einen Effekt gehabt hat. Und wenn man sich da so datentechnisch aufstellt, dass man versucht, datengetriebene Entscheidungen zu machen, dann kann man auch ganz beruhigt Entscheidungen ans Team geben. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich definiere, wie das Produkt aussieht. Ich konzipiere und male einfach gerne mit. Daneben, neben natürlich Personaltätigkeiten, ist man als Gründer immer ins Funding eingespannt. So eine Firma, wie wir das sind, gerade in der heutigen Marktlage, ist eigentlich ständig im Funding. Mhm. Der Markt hat sich doch ganz schön zurückgesetzt in diesem Jahr und auch so die Aussichten auf das nächste Jahr sind jetzt nicht besonders gründerfreundlich. Umso schwieriger und intensiver ist diese Zeit natürlich, aber letztendlich auch immer ein guter Gradmesser, weil es hilft zu kalibrieren, was man tut, ob das das Richtige in der jetzigen Zeit ist, ob man Dinge anders machen muss. Und ich glaube, jeder und auch das Management oder Gründer brauchen auch Sparring. Und wenn es Investoren sind, ist es genauso gut, Dinge und Entscheidungen halt richtig vorzubereiten. Und somit kommt es immer ein bisschen drauf an. Tage sind eigentlich nicht gleich. Es geht hauptsächlich darum, stetig das Produkt weiterzubringen, aber auch natürlich die Firma auf einen soliden Wachstumspfad weiterzusetzen.
Mhm. Spannend. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen allgemeinere Fragen mit dir durchgehen. Und zwar, was würdest du sagen, wie definierst du persönlich beruflichen Erfolg für dich?
Ich würde sagen, beruflicher Erfolg ist, wenn das, was ich tue, einen positiven Effekt hat. Also das, was ich gelernt habe in der Vergangenheit, dass das Frustrierendste in der Berufswelt ist, dass man etwas arbeitet, was am Ende für den Papierkorb ist. So, das heißt, egal, ob das jetzt ein Produkt ist, ob das eine Dienstleistung ist oder sonstiges, wenn man merkt, dass man durch seine Tätigkeit was verändert hat, dann ist das, was ich sage, was erfolgreich ist. Und ich glaube, der Rest kommt dann von ganz alleine. Mhm. Also der Rest hängt sich an. Wenn du was machst, was Dinge verändert, und zwar gut verändert, im Positiven verändert, dann musst du dich um andere Themen wie Geld, Anerkennung, sonstiges, da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Deswegen kommt das zuerst. Und das macht ehrlicherweise auch am meisten Spaß, weil allein zu arbeiten, um Anerkennung oder Geld zu bekommen, ist meistens ein relativ langweiliger Job. Mhm. So, lieber das bekommen nebenbei, während man was macht, was verändert.
Jetzt hast du ja was gefunden, womit du einen großen Impact haben kannst. Und
absolut.
Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass dir das großen Spaß macht. Ja. Aber gab es denn auch mal irgendwie Momente in deiner gesamten Karriere, die schwierig waren, wo du gedacht hast, boah, wie komme ich jetzt weiter? Oder weil das sieht man ja häufig dann nicht so. Man sieht ja häufig die Erfolge und die tollen Sachen im Lebenslauf, die dann auf LinkedIn vielleicht stehen. Aber gab es auch mal Momente, wo du irgendwie gezweifelt hast oder wo es nicht so gut lief wie jetzt?
Absolut. Genug davon. Ich habe eine sehr, schon beschrieben, dass ich gerne Dinge verändern will. Und gerade zum Beispiel Headquarter-Konzern, da war es mir irgendwann tatsächlich zu langweilig. Und was ich da gelernt habe, ist, dass ich mit viel Stress eigentlich ganz gut umgehen kann, wenn er positiv ist. Wenn man allerdings das Gefühl hat, man hat nichts zu verändern und man hat vielleicht noch nicht mal richtig viel Sinnvolles zu tun, dass das eigentlich der größte Stressfaktor ist. Ich weiß nicht, ob das der Bore-out ist oder wie man es nennt. Letztendlich war es so, dass man da keine Perspektive sieht und dann auch total schlecht draufkommt, weil man merkt, man macht was irgendwie nichts bewirkt. Und das sind dann Dinge, wo man auch überlegen muss, okay, was tue ich? Also wäre jetzt die Entscheidung nicht gewesen, dass ich nach Berlin gehe und damals eine Geschäftsführung annehme, was für mich wieder sehr reizvoll war, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Mhm. Zweites, was nicht funktioniert hat, wir haben eine Firma, die dann an Pluto TV verkauft wurde. Da hätte ich jetzt versuchen können, noch weiter mitzumachen. Ich habe selbst entschieden, da nicht weiter mitzumachen, weil einfach gewisse Prinzipien für mich nicht eingetreten sind. Also ich habe gemerkt, dass ich da nicht hinterstehe, zum Beispiel, dass man vielleicht den Fokus auf eine Vermarktung und nicht auf das Produkt oder die Technologie legt oder dass große einfach Differenzen in strategischen Gesichtspunkten existieren. Und da bin ich dann auch nicht weitergekommen. Und dann habe ich auch natürlich gezweifelt und gefragt, was mache ich jetzt? Letztendlich wäre der Weg, mit Pluto TV weiterzugehen, glaube ich, für mich karrieretechnisch auch ein sehr, sehr guter gewesen. Die sind sehr gut unterwegs momentan. Die sind in, ich weiß nicht, 40 Ländern gelauncht. Es war trotzdem die richtige Entscheidung. Und natürlich habe ich da nicht das gekriegt, was ich wollte. Ich hätte gerne Produkt und Technologie stärker nach Deutschland gezogen. Gab gute Gründe dafür. Hat nicht geklappt. Dann muss man sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich das sogar hier in der HMS gelernt habe. I love it, change it, leave it. Letztendlich, wenn du es nicht liebst, dann musst du selber raus. Und das gab es oft genug. Und glücklicherweise am Anfang konnte ich das innerhalb des größeren Konzerns immer machen. Aber das, da muss man dann tatsächlich konsequent sein. Und gibt genug Dinge, die dann irgendwie nicht funktioniert haben. Mhm. Letztendlich, klar, auf LinkedIn schwer rauszufinden, was da alles so war und wie das so ist. Ich glaube, man muss mit sich selber im Reinen sein und dann auch irgendwann sagen, es ist nicht so wichtig, was da gerade bei LinkedIn steht oder ob da vielleicht auch als Rat, wenn ich das von anderen höre, da immer Sorge ist, dass dann da irgendwie mal 3 Monate nichts steht oder dass da eine schnelle Beendigung steht. Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr der Richtwert. Also da sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen. Und es werden noch genug Themen kommen, die dann auch bei uns irgendwo nicht mehr funktionieren oder Dinge, die schief gehen. Und da muss man halt gucken, okay, dann heißt es halt nicht aufgeben, sondern es gibt immer Wege zu überlegen, okay, was jetzt? Wie kann ich die Situation jetzt anders begreifen? Und das ist, glaube ich, wichtig im Berufsalter. Gerade jetzt, heutzutage, wo es eben nicht mehr die Karrieren gibt, wo man anfängt. Das war, glaube ich, bei der HMS mal ganz am Anfang, da ist man zu Gruner und Jahr gegangen. Und dann ist man da erstmal geblieben und dann ist man da, ist man die Karriereleiter aufgestiegen. Ich glaube, solche Karrieren gibt es nicht mehr so häufig, sondern man muss bereit sein, Dinge neu zu machen, Dinge anders zu machen und irgendwann auch mal zu gehen.
Ja, und auch gerade sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn man vielleicht in einer Position ist, die einen nicht so glücklich macht, dass man nicht sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt so, sondern dass man auch dann mutig ist und sich immer hinterfragt und dann den nächsten Schritt macht.
Es lohnt sich immer so. In der Rückschau kann man immer sagen, das war eigentlich nie die falsche Entscheidung. Das war immer eine Entscheidung, die sogar ein bisschen zu spät kam. Also man hadert in der Situation immer noch länger und denkt sich, was ist dann? Deswegen habe ich auch wenn wir jetzt zum Beispiel Bewerbungsgespräche von möglichen Kandidaten für Rollen bei uns haben, ich finde das tatsächlich gut, wenn die Leute bereits gekündigt haben. Weil das zeigt, hey, ich war nicht zufrieden dort, ich will was anderes und ich mache das nicht nur, wenn ich etwas anderes, besseres finde. Sondern sage, okay, es ist so, es ist eine Sache, die mir nicht gefällt, ich orientiere mich neu, gehe raus aus einem anderen Unternehmen und gucke mich dann um, ohne die Sicherheit zu haben. Ich verstehe das Sicherheitsgefühl, aber ich glaube, dass da muss man versuchen, sich das Selbstvertrauen anzueignen, zu sagen, man versucht dann das zu finden, was man wirklich, wirklich möchte. Und ich glaube, lange in Positionen zu verhadern, macht einen nicht glücklich, macht einen vielleicht sogar relativ wohlhabend, wenn es um große Konzerne geht, aber man bezahlt das mit einem sehr hohen Preis.
Ja. Jetzt haben wir viele auch über Herausforderungen geredet. Umgekehrt, was war denn vielleicht so der schönste Moment in deiner Karriere bis jetzt, wo du vielleicht am stolzesten drauf bist oder irgendwas, was irgendwie besonders dir in Erinnerung geblieben ist?
Also stolz auf jeden Fall auf das aktuelle Team und die Kultur, die wir im Unternehmen haben. Das ist vielleicht so der jüngste Stolz, weil das ein Team ist, was man sich, glaube ich, nur wünschen kann, wo jeder den Mund aufmacht, wenn irgendetwas falsch läuft, wo alle an einer Lösung orientiert sind. Und da bin ich super stolz, dass wir sogar mit dem Wachstum des Unternehmens diese Kultur aufrechterhalten haben, wo man wirklich ehrlich ist, wo man nicht persönlich angreift, sondern vielleicht auch mal streitet um die Sache. Also einfach eine Unternehmenskultur, die, glaube ich, extremst einzigartig ist. Darauf bin ich stolz und vielleicht andere Dinge, die einen immer stolz machen. Wenn bei ProSiebenSat.1 war die Situation so, da hat man ein Produkt gebaut, einen Musik-Subscription-Service zum Beispiel und launcht den und man launcht den um 7 Uhr morgens, weil man muss den um 7 Uhr morgens launchen, weil um 9 kommt ein Werbespot auf ProSieben. So, das sind natürlich Momente, wo du dann trotzdem Fernsehen auch damals jetzt schon nicht mehr so das Nonplusultra war, ist halt ein Massenmedium, wo du dann mit dem gesamten Team vorm Fernseher sitzt und auf einmal läuft ein Spot von einem Produkt, das du gebaut hast. Das macht einen absolut stolz. Und stolz macht einen auch, wenn man jetzt vielleicht jemanden an der Ladestation sieht. Ich fahre ja selber Elektroauto, der das eigene Produkt benutzt. Mhm. Und ihn gar nicht drauf ansprechen oder sie, sondern einfach nur sehen, dass jemand anderes das nutzt, worüber man sich vielleicht ein paar Monate den Kopf zerbrochen hat. Ich glaube, das sind tatsächlich stolze Momente, die man hat. Und deswegen liebe ich Arbeit oder liebe ich die Arbeit von Produktmanagement so, wo man Dinge rausbringen kann für Leute, für Menschen, dass man irgendwann in der Wildnis Menschen sieht, die das Produkt nutzen und denkt so, ja, darüber habe ich mir und das Team natürlich auch den Kopf zerbrochen.
Ja, cool. Kommen wir schon zur letzten Frage. Stell dir noch einmal vor, es ist das Jahr 2009, also dein Abschlussjahr an der Hamburg Media School. Und du hast jetzt gerade dein Zeugnis bekommen und blickst jetzt voller Erwartungen in deine berufliche Zukunft, was noch so kommen mag. Und du könntest dir jetzt aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich nur einen einzigen Ratschlag mit auf den weiteren Weg geben. Was würdest du da deinem damaligen Ich empfehlen?
Ich glaube, ich würde dem damaligen Ich empfehlen, das Thema Medien ist zwar gut, Medien auch das alles gelernt zu haben, aber den Begriff Medien vielleicht ein bisschen breiter zu sehen als die Medienhäuser, die damals so existent sind. Da ging es tatsächlich darum, gehe ich jetzt irgendwo zum Print, zu Grönland, ja, Fernsehen, irgendwas Digitales. Heute vermischen die Themen und gerade Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle. Ist das jetzt noch Medien? Ist das Medium? Ist das Produkt? Ich glaube, ich würde mir raten, noch ein bisschen breiter zu gucken. Vielleicht gar nicht so, wo überall Medien draufsteht, wo aber ganz viel Medien drin ist. Einfach, um nochmal so ein bisschen die Breite zu erkennen, weil andere Industrien sind auch unglaublich spannend. Und das, was man hier lernt an der HMS, das ist nicht nur nützlich für Medien. Das ist eine sehr gute Grundlage dafür, dass man das versteht, wie auch andere Industrien funktionieren und die teilweise vielleicht sogar noch eins spannender sein können als die Medien.
Ja, eigentlich wäre das jetzt das Ende der Podcast-Folge gewesen. Wir haben darüber gesprochen, wie Elva aufgebaut wurde und wie Elva die Elektromobilität revolutionieren wollte. Doch häufig läuft es im Leben, aber auch im Business ja nicht immer ganz genau so, wie man es vielleicht von Anfang an mal geplant hatte. Deshalb sitzen Sören und ich jetzt einige Monate später noch einmal hier zusammen und wir wollen darüber sprechen, was in den letzten Monaten bei Elva passiert ist. Und das ist so einiges, berichtet wurde unter anderem im Manager-Magazin und bei Gründerszene. Aber blicken wir noch einmal ganz kurz zurück. Letztes Mal gesprochen haben wir Anfang Dezember 2022. Elva ist super schnell gewachsen, das Produkt wurde gut vom Markt angenommen und ihr hattet damals ungefähr 50 Mitarbeiter beschäftigt. Und du hast aber damals schon anklingen lassen, dass das Marktumfeld sich schon stark verändert. Und was ist dann passiert?
Ja, danke Tom. Freut mich, dass ich ein Update geben kann. Extrem viel ist passiert. Wir sprechen hier und du sprichst jetzt gerade mit einem Mitarbeiter eines der weltweit größten Energieunternehmen, nämlich E.ON. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht komisch an. Was hat das eigentlich mit Elva zu tun? Deswegen beginne ich mal die Geschichte dann im Dezember. Wir haben gesprochen und ich hatte schon ein bisschen berichtet, die VC-Szene, gerade in Deutschland, Europa, aber auch weltweit, hatte in dieser Zeit, ich sag mal, wenig Appetit und wenig Lust, Geld auszugeben. Das ist, glaube ich, jedem, der die Industrie kennt, auch gerade ab Mitte des letzten Jahres. Da gibt es viele Faktoren, der Ukraine-Krieg, die Invasion Russlands, die insgesamte Weltwirtschaftslage hat dazu geführt, dass gerade Geldgeber, VCs, doch sehr, sehr vorsichtig geworden sind, vor allem in Growth zu investieren, also in Geschäftsmodelle, die heute noch nicht profitabel sind, sondern in Zukunft vielleicht sehr profitabel werden. Und schauen extrem auf Profitabilität. Und wir waren eigentlich sehr glücklich im Dezember, dass wir eine Finanzierung vorbereitet und sogar mit Notartermin fixiert hatten. Aber dann kommt es dann doch manchmal so, wie man es nicht haben möchte. Dann wird ein Termin wirklich 5 Tage vor dem Notartermin abgesagt und die Finanzierungsrunde platzt. Und das war ein Riesenschock, denn das war schon die zweite, die für uns geplatzt ist in einer solchen Kürze der Zeit. Und das macht einem Startup natürlich dann ja große Schwierigkeiten, denn man ist darauf angewiesen, Wachstumskapital zu bekommen, um die strategischen Ziele zu erreichen. Und das war ab dem Zeitpunkt dann eher nur noch Überlebensmodus. Denn ganz klar ist, ein Startup hat jetzt nicht, ich sag mal, 6 Monate Geld, um Gehälter und das Geschäft zu bezahlen. Üblicherweise ist das deutlich kürzer. Und so standen wir eigentlich vor Weihnachten ja, vor einer riesen Herausforderung, weil eine große, einstellige, hohe Millionenfinanzierung geplatzt ist. Und wir gucken mussten, wie kriegen wir jetzt die Firma ins nächste Jahr und wie kriegen wir die Firma schlussendlich auch wieder finanziert und mit Liquidität ausgestattet. Soweit war das im Dezember eben kein besonders schöner Anlass. Vor allem haben wir die Entscheidung der geplatzten Finanzierungsrunde der potenziellen Investoren 2 Stunden vor unserer Weihnachtsfeier bekommen. Du kannst dir vorstellen, Torben, die Weihnachtsfeier war ein bisschen anders als gedacht. Sie war eigentlich schon fast zum Feiern installiert und wurde dann eher zu einer Art Krisensession. Aber, naja gut, man muss aus solchen Situationen, dann aus dieser Schocksituation rauskommen und haben natürlich geschaut, was gibt es für Optionen, haben weiter überlegt, haben weiter Finanzierungen auch eingesammelt, kleinere, um das zu überbrücken. Schlussendlich hat sich der Markt aber nicht wirklich weiter bewegt und wir mussten dann leider Insolvenzantrag stellen, haben das aber getan schon mit einem klaren Interesse, weil wir wussten, die Technologie und das, was wir mit Elva gebaut haben, ist extrem relevant für den Markt. Haben das also getan unter der Erkenntnis, dass wir aus dem Insolvenzverfahren eben einen sehr geordneten M&A-Prozess starten, bedeutend einen Käufer für 100% von dem, was wir tun, finden wollen.
Ihr wart ja dann lange auf der Suche nach Investoren. Ihr hattet schon fast eine Finanzierungsrunde fest, die dann aber doch noch geplatzt ist. Wie war das dann auch ganz konkret für dich persönlich, wenn man weiß, wir haben jetzt nur noch diese Zeit, bis unser Geld leer ist, bis wir Insolvenz anmelden müssen und das wird immer knapper. Ist das dann eine extreme Drucksituation? Ist das Stress? Wie war das für dich und auch fürs Gründerteam?
Also mindestens beides, würde ich sagen. Es ist Stress, es ist Druck. Du bist die ganze Zeit am Überlegen und am Hadern, was du machen kannst. Also dir sind da natürlich auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil je schlechter es einem Startup dann in der Situation geht, umso schwieriger sind dann trotzdem auch wiederum die Verhandlungen um neues Geld, weil das natürlich dem Gegenüber dann auch relativ klar ist. Das heißt, die Zeit vor Insolvenzanmeldung war sicherlich die schwierigste. Da können wir tatsächlich auf etwas zurückgreifen, was ich, glaube ich, beim ersten Mal schon erzählt habe, eine unglaublich gute Unternehmenskultur. Das heißt, wir haben sehr offen mit den Mitarbeitern über diese Themen gesprochen. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die sogar auf Teile ihres Gehalts verzichtet haben, um uns in dieser Situation zu unterstützen, uns allen. Natürlich haben wir als Gründer auch unseren Beitrag dazu geleistet und haben auch zeitweise eben den Betrieb komplett lahmgelegt. Bedeutet, dass viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Anfangsmonaten dieses Jahres eben kaum oder gar nicht gearbeitet haben. Das hat uns ermöglicht, die Zeit noch ein wenig zu strecken. Letztendlich kam aber dann die Erkenntnis, es wird keine große Runde geben und wir müssen jetzt einen anderen Lösungsansatz finden. Und diesen Lösungsansatz findet man dann in der Situation am ehesten aus einer Insolvenz heraus. Das ist kein schöner Schritt. Ist vor allem auch kein schöner Schritt für Gründer. Es ist auch kein schöner Schritt für alle, die investiert haben in die Firma. Ja, das muss man sich mal ganz klar vor Augen führen. Dort verlieren letztendlich alle, die investiert haben, alle, die gegründet haben und Herzblut dort reingesteckt haben, natürlich auch die Perspektive auf eine zukünftige Firma und auch deren Wert. Ja, aber was soll man machen? Ne? Also man steckt in der Situation, da muss man halt gucken, wie kann man trotzdem das retten, was man retten kann. Und wir waren uns von Anfang an sicher, dass das, was wir entwickelt haben, das, was wir mit Technologie, Software, Produktverstand, Marketing, Know-how aufgebaut haben, dass es im Markt gebraucht wird. Und nachdem wir den Insolvenzantrag gestellt haben und den geordneten M&A-Prozess gestartet haben, haben sich weit über 50 Unternehmen gemeldet und gesagt, ja, wir wollen kaufen. Also das ist natürlich ein Stück weit eine Art Opportunität für viele dann aus dieser Situation. Jetzt komme ich zum Schluss, warum ich ein E.ON-Mitarbeiter bin. E.ON hat von Anfang an sehr, sehr starkes Interesse gezeigt. Und zwar nicht nur daran, die Technologie zu übernehmen, sondern um das Team, um die Idee, um die Fähigkeiten und ja, um die Skills der Menschen und die Kultur zu übernehmen. Und ich glaube, das waren sehr, sehr überzeugende Argumente, zu sagen, wir sind jetzt alle, ausnahmslos, alle, die bei Elva gearbeitet haben, sind jetzt quasi zu E.ON gewechselt. Und das in einer Art, die sehr, sehr positiv für uns ist, nämlich nicht voll integriert, sondern als ein Scale-Up-Unternehmen, als ein Unternehmen, was weiterhin in einer eigenständigen Gesellschaft sitzt und weiterhin eigenständige Ziele verfolgt.
Das ist ja wirklich aus so einer schwierigen Situation heraus noch ein glückliches Ende, wenn man das so sagen kann. Als ihr den Insolvenzantrag gestellt hattet, dann ist es ja so, dass ein Insolvenzverwalter ins Unternehmen kommt und auch gewisse Entscheidungen treffen darf. Wie genau lief das ab? Hattet ihr dann überhaupt noch die Macht, selber nach den Käufern zu suchen oder die Käufer auszusuchen? Oder übernimmt das dann komplett der Insolvenzverwalter?
Also was ich gelernt habe, und diese Zeit war natürlich auch extrem lehrreich, so eine Phase mal durchgemacht zu haben, ist, dass auch eine Insolvenz oder eine vorläufige Insolvenz, wie es richtig ist, die es da war, immer auch ein Teamplay zwischen einem Insolvenzverwalter und den Menschen, die das Geschäft führen, machen. Und wir könnten und konnten nicht ohne jeweils den anderen, denn natürlich war klar, dass die Technologie und die Produkte, die wir entwickelt haben, die sind ohne die Menschen nicht so viel wert wie mit den Menschen, die sie gebaut haben, die sie pflegen, die sie vermarkten. Auf der anderen Seite ist natürlich rein formell der Insolvenzverwalter derjenige, der die Interessen aller an dem Unternehmen quasi ab diesem Zeitpunkt übernimmt. Das heißt, ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr, sehr kooperatives und sehr gutes Verhältnis zu unserem Insolvenzverwalter mit dem gleichen Ziel, für alle, die Ansprüche an die Firma haben, auch noch einen guten und geordneten Prozess, einen M&A-Prozess zu beginnen und dann auch erfolgreich abzuschließen. Und dementsprechend war für mich dieses Bild eines Insolvenzverwalters oft sehr düster oder auch sehr unemotional. Das Gegenteil war der Fall. Also da war ein sehr hohes Verständnis für die Situation und auch eine sehr hohe Lösungsbereitschaft und Absprachen und Teamplay. Und das ist das Learning, was ich gezogen habe, was ich so nie gedacht hätte, dass das so ist in einer solchen Situation.
Also um die Krise zu bewältigen, hat aus deiner Sicht Teamplay und die Unternehmenskultur einen großen Beitrag dazu auch getragen, dass es jetzt so gut vonstatten gegangen ist. Was mir aufgefallen ist, ihr habt auch, als ihr insolvent wart und noch keinen Käufer hattet, sehr stark in der Presse offen kommuniziert, wie eure Situation ist. Was ich mich gefragt habe, war das eine strategische Überlegung, um auf euch aufmerksam zu machen und zu zeigen, wir haben hier ein gutes Produkt und ein gutes Team, was jetzt für den Markt zur Verfügung steht? Habt ihr euch das strategisch überlegt?
In Teilen ja, natürlich. Das schwingt mit, zu sagen, okay, wie können wir eigentlich in der heutigen Zeit Reichweite generieren und Reichweite, den richtigen Käufer an der Stelle zu finden? Und das ist definitiv einer der Faktoren gewesen. Auf der anderen Seite entspricht es eigentlich unserer Unternehmenskultur, dass man auch offen mit den Themen umgeht. Und bevor wir in eine Situation kommen, wo Partner oder Kunden oder ja andere eben das total überraschend aus irgendeiner Ecke feststellen, finden wir es besser, wenn wir aktiv in der Kommunikation sind. Deswegen sind auch alle Gründer sehr aktiv in die Kommunikation gegangen. Einerseits natürlich, um aufmerksam zu machen, auf der anderen Seite auch, um nicht quasi von den Nachrichten eingeholt zu werden. Denn wir konnten so natürlich auch unsere Themen setzen. Und ich glaube, das war dementsprechend ja vielleicht ein bisschen strategischer, als ich es jetzt gerade begonnen habe. Natürlich schon ein strategischer Move zu sagen, wir wollen die sein, die kommunizieren. Und dann können wir natürlich auch ein Stück weit die Kommunikation lenken. Und ich glaube, das hat gut funktioniert. Wir haben sehr ehrlich berichtet und haben darauf, glaube ich, auch sehr gutes Feedback bekommen in der Situation, in der wir halt steckten. Ne?
Du hast beschrieben, dass sich das Marktumfeld geändert hat und dass das auch eine der Hauptursachen war dafür, dass es schwieriger geworden ist, die Finanzierungsrunde abzuschließen. Hast du dich denn jetzt im Rückblick oder währenddessen auch gefragt oder ihr euch als Gründerteam, wie sind wir in diese Situation gekommen und welchen Eigenanteil haben wir da auch vielleicht dran?
Jeden Tag, absolut. Also ich würde absolut sagen, dass das natürlich ein schwieriges Marktumfeld war, aber das ist nicht der alleinige und der teilausschlaggebende Punkt. Natürlich hätten wir Dinge auch anders machen müssen und besser machen können. Vielleicht war die Finanzierungsrunde sogar auch viel zu spät in diesem Schritt. Hätte man sich mehr oder früher für eine Finanzierungsrunde entschieden. Andere Aspekte sind immer das Verhältnis, du hast VCs, die wollen gerne einen Wachstumscase sehen, der sehr starkes Wachstumspotenzial zeigt. Andere VCs waren schon einen Schritt weiter und wollten einen Plan sehen, der stark auf Profitabilität getrimmt wird. So, und du bewegst dich zwischen diesen zwei Welten und musst quasi deine Wahrheit finden. Und ich würde sagen, vielleicht ist das auch ein Learning, dass wir zu sehr zwischen diesen Welten hin und her gesprungen sind. Wir haben uns also zu sehr vielleicht auch von gewissen Absagen leiten lassen, Dinge zu schnell umzustellen. Das macht man in agilen Welten ja sehr, sehr schnell. Vielleicht hätte uns da ein bisschen mehr Klarheit in der Strategie zwischen Growth und Profitabilität geholfen. Also wir schieben es dem Markt jetzt nicht voll und ganz zu. Das war sicherlich auch Dinge, die wir hätten besser und anders einschätzen können, ja.
Ja, ihr habt es jetzt geschafft, ihr wurdet gekauft und habt eine wirklich positive Perspektive jetzt in die Zukunft. Was sind für dich jetzt so die nächsten Themen, worauf freust du dich und was glaubst du, wird jetzt auch anders werden in der nächsten Zeit?
Ja, ich freue mich einfach, ein extrem großes Energieunternehmen im Rücken zu haben, um die Technologie, die wir entwickelt haben, viel schneller und viel breiter an den Markt bringen zu können, als wir das vielleicht als Startup hätten machen können. Das heißt, in Zukunft soll Elva und die Elva-Technologie dazu verwendet werden, die Ladeprodukte auch von E.ON Drive zu unterstützen und auch die Technologie dafür bereitzustellen, sodass wir schon ganz, ganz schnell Elva in einem E.ON-Gewand auch auf dem deutschen Markt sehen werden. Wir gucken uns andere Märkte gemeinsam mit den Kollegen an, sodass ich mich super darauf freue, dass das, was wir entwickelt haben, unsere Technologie, bald viel breiter in Europa zum Einsatz kommt. Und das ist das, wonach ich strebe. Das ist das, was mich glücklich macht, wenn das, was man gebaut hat, was man macht, was man mit einem Team entwickelt, dann auch wirklich Impact schafft und Menschen trifft, die das nutzen und die da dann Spaß haben. Und das ist, wenn ich es auf eins zuspitzen soll, die Freude, die ich habe. Und ich denke, die wird in den nächsten Monaten auch weitergehen. Das ist, glaube ich, ja, einfach das, was man gemacht hat, weiterlebt. Und ansonsten, glaube ich, kann man auch sagen, es öffnen sich ganz viele neue Opportunitäten, wenn man eine 100% Tochter der E.ON ist. Wir sind in einem besonderen Bereich bei E.ON, wo Scale-Ups sitzen. Da sitzt zum Beispiel auch eine GridX. Die sind auch sehr bekannt im Energiebereich, gerade im Lastverteilungsmanagement. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, auch Synergien zu nutzen und gemeinsam an der Vision zu arbeiten, die wir von Anfang an hatten. Das ist jetzt auch der gute Schwung zu unserem Gespräch vor einiger Zeit, nämlich an Dingen zu arbeiten, die unsere Welt nachhaltiger machen, schneller zu regenerativen Energien zu kommen, Software und Technologie einzusetzen, um Netze smarter zu machen, um vielleicht das Auto nicht nur zu laden, sondern die Batterie zu nutzen. Da haben wir jetzt die Experten links und rechts neben uns sitzen und können, glaube ich, gemeinsam auch noch mehr Impact in diesem Bereich schaffen. Und darauf freue ich mich.
Ja, mega cool. Also ich freue mich dann auf alles, was da noch von euch kommt. Und ich finde es auch echt richtig cool, dass du dir jetzt nochmal die Zeit genommen hast, das zu erklären und so offen, so ehrlich darüber zu reden. Das ist echt nicht selbstverständlich und ich glaube, mega spannend für alle, die zuhören. Und auch mega stark, dass ihr und du nicht nur darüber redet, sondern ihr habt es jetzt ja wirklich gezeigt mit den Verhalten und wie ihr agiert habt in den letzten Monaten, dass ihr hinter dieser Vision, Mission und hinter dem Produkt und dem Team steht. Und deswegen finde ich das super stark und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Super gern, hat Spaß gemacht.